Hi, ich bin der Johannes und ich freue mich total, dass jeder Einzelne von euch da ist. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch über ein Thema nachzudenken, das wirklich absolut relevant ist für jeden von uns. Heute geht es um Führung, um Freiheit, um Verantwortung, um die Grundzutaten unseres Lebens auf der Mikroebene unseres persönlichen Lebens und um die Grundzutaten, das Leben in der Gesellschaft, im Staat, in dieser Welt überhaupt funktioniert. Und ihr bekommt eine Kompaktversion die nächsten Minuten einer Thematik, wo es normal Tage und Wochen braucht, da durchzugehen. Und das soll keine Drohung sein, sondern eine Ermutigung und eine Bestätigung. Hey, es ist schön, dass du da bist. Es ist gut, dass du zuhörst. Heute kriegst du viel geliefert. Weil was wir zusammen machen, ist einen Schnelldurchlauf durch die ersten 10 Kapitel von Genesis. Unser Verständnis von Gott und davon, wie er diese Welt sich gedacht hat, basiert ja auf der Bibel als Gesamtem. Und die Bibel wiederum baut auf dem jüdisch-hebräischen Verständnis und dem Alten Testament. Das Alte Testament wiederum baut auf den 5 Büchern Mose. Die 5 Bücher Mose bauen wiederum auf Genesis, dem ersten Buch Mose. Und Genesis wiederum baut auf den ersten 10 Kapiteln. Also wir gehen heute ans Fundament und ans Grundsätzliche. Es ist gut, dass du da bist. Lehn dich entspannt zurück, mach die Ohren weit auf und lasst uns eintauchen in dieses entscheidende Thema. Heute geht es um die Frage, wie wir diese Welt ein Stück besser machen. Weil das ist, warum wir in dieser Welt sind. Und in persönlichen Gesprächen höre ich immer wieder so von einzelnen Leuten, wie schlecht alles wird und die ganzen Entwicklungen in dieser Welt. Genau, und heute drehen wir den Spieß um. Wie machen wir die Welt ein Stück besser? Nichts Gutes und Konstruktives zumindest beginnt, bis jemand die Führung übernimmt. Edmund Burke sagte mal, "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist, dass die guten Leute passiv bleiben, nichts tun. Also nichts beginnt, bis jemand die Führung übernimmt. Die Frage ist, wie beginnt Führung? Und genau darum geht es heute. The Genesis of Leadership, der Ursprung von Führung, 4 Stufen der Verantwortung. Und was mir wichtig ist für euch aus diesem Thema mitzunehmen, ist einmal, ich hoffe, dass ihr etwas von der Schönheit von Genesis erlebt und begreift. In diesem Buch steckt so viel Weisheit. Und ganz egal, ob du persönlich jetzt auch Christ bist und an Gott glaubst, Genesis ist Weltliteratur. Und wenn wir verstehen wollen, wie Leben funktioniert und wenn wir wichtige Prinzipien für unser persönliches Leben lernen wollen, müssen wir da hineinschauen. Zweitens, wir schauen uns das Thema Freiheit und Verantwortung an. Das sind nämlich 2 Seiten einer Medaille. Und ich möchte, dass wir noch mehr ein Bewusstsein dafür entwickeln, wir sind frei. Und das öffnet einen Raum, weil wir sind frei bedeutet, wir sind frei zu handeln. Wir sind frei zu gestalten. Wir sind frei, unser Leben und diese Welt zu verändern. Hey, die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Wir haben einen Gestaltungsauftrag. Wir sind frei und egal wie dein Leben aussieht, im Moment kannst du von heute weg die Dinge verändern. Also dein Leben, mein Leben, so wie es heute ist, ist das Ergebnis der Entscheidungen, vor allem, die du in der Vergangenheit bis heute getroffen hast. Wenn du verheiratet bist, dann hast du dich irgendwann mal für den Partner entschieden, mit dem du verheiratet bist. Wenn du in einem bestimmten Beruf bist, hast du irgendwann mal dich entschieden, in diese berufliche Richtung zu gehen. Also dein Leben, wie es heute ist, ist Resultat der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Das heißt, du bist kein Opfer. Nicht die anderen sind schuld, nicht die Umstände sind schuld, nicht deine Geschichte ist schuld, nicht das Elternhaus ist schuld, nicht die Regierung ist schuld, nicht die Medien sind schuld. Ich, du, wir sind verantwortlich. Wir sind frei zu handeln. Das ist eine gute Botschaft. Und mit dieser Freiheit, erstens, ist zweitens Verantwortung verbunden. Weil unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und wir leben in einer Zeit in der Postmoderne, in der Verantwortung stark unterbetont wird. Also die individuelle Freiheit ist heute grenzenlos. Du kannst alles wählen, ob du Mann bist oder Frau, Hund oder Katze, alles kannst du wählen. Die individuelle Freiheit steht über allem. Aber wenn dann irgendetwas schiefläuft in deinem Leben, dann sind die anderen schuld. Beides gehört zusammen, Freiheit und Verantwortung. Und das müssen wir verstehen, damit wir gesund die Führung in unserem Leben übernehmen können. Stephen Covey, ein bekannter amerikanischer Autor und auch Managementberater, er sagte mal, wenn Sie mich fragen, welche Idee den Menschen in seinem Innersten am tiefsten berührt, würde ich sofort und voller Überzeugung antworten, es ist die Freiheit zu wählen. Neben dem Leben selbst ist diese Entscheidungsfreiheit unser größtes Geschenk. Sie steht in krassem Gegensatz zu der Opfermentalität und Schuldzuweisungskultur, die in der heutigen Gesellschaft so weit verbreitet ist. Wer ist für unser Leben verantwortlich? Ich selbst. Was banal klingt, ist die Voraussetzung dafür, dass wir gesunde Führung übernehmen können. Okay? Wenn wir die Ursachen für unseren Zustand immer außerhalb von uns selbst suchen, dann werden wir chronisch abhängig von anderen, werden wir zu Sklaven und nicht Herren unseres Schicksals. Wir aber sollen nicht Sklaven sein, sondern Herren und das Steuer in der Hand haben. Also Freiheit und Verantwortung. Ein dritter Punkt, der mir wichtig ist, dass wir mitnehmen, ist unsere Würde als Partner Gottes in dieser Schöpfung. Wer letzte Woche am Männer-Event da war, haben wir über Würde gesprochen. Würde bedeutet auch so viel wie Vorrangstellung. Also wir haben, der Mensch hat als Imago Dei im Abbild Gottes geschaffen und in dieses Universum gesetzt eine Vorrangstellung vor allen anderen Kreaturen. Vorrangstellung im Sinn von was? Im Sinn von, wir sind Mitgestalter und Mitunternehmer in diesem, ich nenne das Himmel-Erde-Joint-Venture. Joint-Venture ist ein Begriff aus der Wirtschaft und bedeutet so viel wie Gemeinschaftsunternehmen. Also wenn zwei Unternehmen sich zusammenschließen, gemeinsam ein neues unternehmerisches Projekt starten und beide Seiten bringen jeweils ihre eigenen Stärken und Kompetenzen ein, dann ist das ein Joint Venture. Und wir sind in einem Himmel-Erde-Joint Venture. Wörtlich übersetzt heißt Joint Venture ein gemeinsames Wagnis. Und das ist noch ein sehr interessanter Punkt, weil als Gott diese Welt erschuf und als er den Menschen in diese Schöpfung hineinsetzte, ging er ein gewaltiges Risiko ein. Ein gewaltiges Risiko. Ich habe euch ein Zitat von Jonathan Sacks mitgebracht, einen jüdischen Denker, den ich momentan viel lese und der mich total fasziniert und ich liebe seine Gedanken. Und er sagt an einer Stelle, die Schöpfung war ein Glaubensakt Gottes. Gottes Schöpfung, wenn sie einem Geschöpf die Fähigkeit zu freiem Handeln verleiht, beinhaltet Risiko und damit Glauben, also den Glauben daran, dass es gut geht. Mehr als wir an Gott glauben, glaubt er an uns. Hey, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr als wir an Gott, wir reden immer vom Glauben an Gott. Mehr als wir an Gott glauben, glaubt er an uns. Wir sind hier, weil er es wollte, frei, weil der Schöpfer aller Dinge Raum für unsere Freiheit geschaffen hat. Wir sind im Universum zu Hause, damit wir unser Universum zu einem Zuhause für Gott machen. Zitat Ende. Was steckt da drin? Gott hat das Universum geschaffen und uns, jeden Einzelnen von uns, in dieses Universum gesetzt, damit wir unser Universum, was ist unser Universum? Unser Leben, unsere Verantwortungsbereiche, unser Circle of Influence, damit wir unser Universum zu einem Zuhause für Gott machen. Da steckt diese Wechselwirkung drin. Wir sind Mitgestalter in einem Himmel-Erde-Joint-Venture und wir sollen unser Universum zu einem Zuhause für Gott machen. Und schließlich, Führung bedeutet eben Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein bisschen wie in der Kindererziehung. Wenn die Kinder geboren werden, wenn sie klein sind, dann machen die Eltern alles, räumen jede Schwierigkeit aus dem Weg, umsorgen und kümmern sich um das Kind. Aber je größer das Kind wird, desto mehr Freiraum braucht es, desto mehr Eigenverantwortung muss es übernehmen, desto mehr müssen sich die Eltern zurückziehen. Und wir haben mit Gott auch einen Vater, der uns in eine gesunde Mündigkeit und Eigenständigkeit hineinführen möchte. Führung heißt Verantwortung. Ich habe gesagt, wir gehen durch die ersten 10 Kapitel der Bibel. Die Bibel beginnt mit 4 großen Stories und in diese Stories tauchen wir ein, nämlich Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und die Flut und der Turmbau zu Babel. Das sind die ersten 4 großen Stories in der Bibel und Jonathan Sacks nennt das treffenderweise ein philosophisches Drama in 4 Akten. Und in die gehen wir hinein. Und wir werden sehen, dass es in diesen ersten 4 großen Geschichten der Bibel vor allem um das Konzept der Verantwortung geht, um das Konzept der Verantwortung. Deswegen Genesis of Leadership, die 4 Stufen der Verantwortung. So, bevor wir mit Adam und Eva starten, eine Frage an euch. Es ist ja immer wichtig, dass wir auch die Begriffe definieren, über die wir sprechen. Was heißt Verantwortung? Wie würdet ihr Verantwortung definieren? Die Konsequenzen für mein Handeln tragen, sehr gut.
Dass ich einmal antworten muss.
Okay, sehr guter Punkt, dass ich einmal antworten muss. Mhm. Keine Schuldzuweisung, gut. Entscheidungen treffen und dazu stehen, sehr gut. Verantwortung bringt Macht mit sich, okay. Also alles sehr gute Punkte. Ich habe euch mal die Definition aus dem Wörterbuch, aus dem Duden mitgebracht. Und da wird Verantwortung definiert mit, erstens, mit einer bestimmten Aufgabe oder einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt. Dass das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Das ist die erste Definition laut Wörterbuch. Und der erste Teil des Satzes ist wichtig, mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, weil es gibt auch manchmal Verantwortung, die gar nicht auf deine Schultern gehört. Also wir müssen auch definieren, was ist mein Verantwortungsbereich und was gehört nicht dazu. Aber heute geht es um unseren Verantwortungsbereich. Das beginnt in unserem persönlichen Leben, wirkt dann nach außen in unser Umfeld. Und da bedeutet Verantwortung eben, dass wir, es ist eine Verpflichtung, es ist kein nice to have, es ist nicht ein kannst du vielleicht wählen, wenn es dir passt, sondern es ist eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt. In deinem Leben bist du verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dein Leben in allen einzelnen Bereichen einen möglichst guten Verlauf nimmt. Erstens. Zweitens, die Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen. Das wurde auch vorhin genannt, das ist auch Verantwortung. Also mein Denken, Reden, Handeln, die Art und Weise, wie ich lebe, die Entscheidungen, die ich treffe, haben eine Konsequenz. Und diese Konsequenz fällt im Guten oder Schlechten auf mich zurück und die kann ich nicht wegdrücken. Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen. Das bedeutet Verantwortung. Ambrose Bierce, ein Satiriker, er sagte mal, Verantwortung ist eine Last, die man leicht los wird, indem man sie auf Gott, das Schicksal, dem Zufall, das Glück oder den Nächsten abwälzt. In der Astrologie ist es üblich, sie auf einem Stern abzuladen. Genesis of Leadership, die vier Stufen der Verantwortung. Wir beginnen mit unserer ersten Story, der Story von Adam und Eva. Und ich rufe euch nochmal kurz in Erinnerung, Genesis 1, ganz an den Anfang der Bibel des Schöpfungsberichtes, Gott kreiert das Universum. Er schafft in verschiedenen Schöpfungsschritten zuerst verschiedene Bereiche, wenn man den Schöpfungsbericht der Bibel liest, egal wie du ihn interpretierst, letztendlich mit diesen Tagen, geht es um verschiedene Schöpfungsschritte und Schöpfungsphasen, in denen Gott eine Struktur und eine Ordnung schafft. Er beginnt die ersten drei Tage damit, die Bereiche zu definieren und zu ordnen und Grenzen zu setzen. Himmel und Erde, Tag und Nacht, Land und Wasser. Und in den zweiten drei Tagen beginnt er dann, diese Bereiche zu füllen mit den entsprechenden passenden Lebewesen und Inhalten. Also Sonne, Mond und Sterne und dann die Tiere an Land und die Meerestiere und die Vögel in der Luft und die Pflanzen. Gott schafft eine Ordnung. Der Schöpfungsbericht ist eine Geschichte von Struktur und Ordnung. Und er setzt dann den Menschen als Höhepunkt seiner Schöpfung in dieses geschaffene Universum hinein. Und dann lesen wir, am siebten Tag geht Gott in die Ruhe und in einen Frieden. Und ich habe bisher diese sechs Tage Arbeit und dann diese Ruhe und den Frieden des siebten Tages immer so verstanden, dass es um ein Ausruhen geht. Nach sechs Tagen Arbeit brauchst du eine Ruhepause, um dann wieder in die nächsten sechs Tage reinzugehen. Und ich glaube, das ist richtig und das ist ein wichtiger Aspekt und von dem können wir etwas lernen. Also es gibt eine Wechselwirkung von Anspannung und Entspannung, von Anstrengung und sich erholen, von Leisten und sich ausruhen und Auszeit nehmen. Das ist auch ein Muster in der Natur. Wenn du einen Flussverlauf anschaust, es gibt Phasen, wo der Fluss wild und gebirgsbachmäßig runtergeht, dann wird er breiter und wieder ruhiger und es ändert sich und wechselt sich ab. Und das ist dieses Muster schon in der Schöpfung drin. Und von dem können wir etwas lernen. Immer nur arbeiten ist nicht gut, wir brauchen auch Ruhe. Immer nur Ruhe ist nicht gut, wir sollen auch unsere Fähigkeiten einsetzen und etwas bewirken. Das ist das eine, aber kürzlich ging mir noch etwas Zweites auf und das ist ein Aspekt, der für mich total neu war, dass nämlich die Ruhe und der Frieden des siebten Tages im Schöpfungsbericht nicht nur ein Ausruhen nach sechs Tagen Arbeit sind, sondern das Ergebnis einer Struktur und Ordnung, die in den ersten sechs Tagen geschaffen wurde. Jonathan Sacks spricht von einer ontologischen Harmonie. Ontologie ist die Lehre des Seins. Also eine Harmonie, in der alles Geschaffene hineinfließt, wenn es eine gesunde Ordnung und Struktur gibt. Das gilt für das Universum und das gilt übertragen auf unser persönliches Leben. Wenn wir beginnen, unsere Führungsverantwortung wahrzunehmen, unser Leben gesund zu ordnen und zu strukturieren, und das beginnt in mir und bei wichtigen Fragen, wofür will ich leben, was ist mir wichtig, welcher Vision folge ich, wenn ich meine Beziehungen in eine Gesundung hineinbringe, in eine Klarheit, wenn ich mich beruflich positioniere an dem Sweet Spot, wo meine Stärken und Vorlieben zusammenkommen, wenn mein Leben in eine Ordnung kommt, ist das Ergebnis Ruhe und Frieden in meinem Leben als Folge dieser Ordnung. Das bedeutet nicht, dass dann immer alles leicht läuft und dass es keine Herausforderungen und keine Schwierigkeiten gibt, das meine ich nicht. Was ich meine ist, es wird weniger Schwierigkeiten geben, weil die Selbstgeschaffenen wegfallen. Und es ist eine Grundstruktur, ein Fundament an Ruhe und Frieden, auf dem wir aufbauen können und das uns trägt. Und das hat ein bisschen mit diesem Garten Eden etwas zu tun, weil Eden bedeutet aus dem Hebräischen übersetzt Land der Glückseligkeit, Land des Friedens, ein Stück Land, das mich begeistert und aufblühen lässt. Also Gott schafft dieses Universum, kreiert Ordnung und Struktur, setzt den Menschen hinein und der Mensch verursacht was? Chaos. Gott verursacht Ordnung, der Mensch verursacht Chaos. Und als Imago Dei, Gottes Mitgestalter, sind wir in diese Welt, in unsere Welt gesetzt, um wieder für Struktur und Ordnung zu sorgen. So, und wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Sie essen von dieser verbotenen Frucht. Gott setzt eine Grenze. Und ich gehe mal kurz in die Verse hinein. Genesis 3, 8 bis 12. Dort heißt es: Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Wenn Gott dem Menschen eine Frage stellt, fragt er dann deshalb, weil er die Antwort nicht weiß und eine Antwort braucht? Oder fragt er, weil er im Menschen etwas auslösen möchte, einen Gedanken- und Erkenntnisprozess? Das zweite ist der Fall, und hier haben wir die erste Führungsfrage der Geschichte: Adam, wo bist du? Und was meint Gott damit? Unter anderem: Adam, wo bist du in deiner Verantwortung? Adam hat sich versteckt hinter den Büschen. Er ist aus seiner Verantwortung gegangen, er hat die Konsequenzen seines Handelns versucht wegzudrücken, und Gott beginnt mit der Frage: Wo bist du? Nimm deine Verantwortung wahr, nimm deinen Stand ein. Und dann kommt Adams Reaktion in den letzten Zeilen: Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld, weil sie hat mir die Frucht gegeben und deswegen habe ich davon gegessen. Das heißt, der erste menschliche Reflex ist wie? Abwälzen, wegdrücken, verdrängen, aus der Verantwortung herausgehen. Der Baum und die verbotene Frucht sind eine Grenze, die Gott gesetzt hat. Und das ist ein interessanter anderer Aspekt: Freiheit braucht immer Grenzen. Nur wenn es in meinem Freiheitsbereich eine Grenze gibt, die ich entweder halten oder übertreten kann, bin ich überhaupt frei zu entscheiden. Freiheit ohne Grenzen wäre keine Freiheit. Also Gott setzt mit diesem Baum und mit dieser Frucht eine Grenze, um Freiheit möglich zu machen. Freiheit ohne Grenzen wäre Anarchie. Jeder tut, was er will. Und Anarchie bedeutet so viel wie Herrschaftslosigkeit. Und deswegen sagt auch Anselm von Canterbury, der Kirchenvater: Freiheit ist die Selbstbindung an das als wahr und gut Erkannte. Ein interessantes Statement, wo man mal drüber nachdenken kann. Als ich noch nicht verheiratet war, war ich frei, mir eine Frau zu suchen. Und dann fiel mein Auge und noch viel mehr mein Herz auf Evi. Hey, wir haben diese Woche silberne Hochzeit gefeiert, 25 Jahre, ich sag's euch. Und es wird immer schöner, wirklich. Also, Evi kam in meinen Blick und lief mir in mein Revier, und dann dachte ich, hier greife ich zu und lass ich nicht mehr los. Das heißt, ich habe Evi, was meine Partnerin angeht, als wahr und gut für mich erkannt. Und dann habe ich entschieden, Evi zu heiraten. Und mit dieser Entscheidung, Evi zu heiraten, habe ich die Freiheit aufgegeben, mir andere Frauen zu suchen. Und das ist genau, was Canterbury meint. Freiheit ist die Selbstbindung an das als wahr und gut Erkannte. Und wir haben eine Macht, nämlich die Macht der Wahlfreiheit, und die kommt in dieser einfachen Reiz-Reaktions-Schematik zum Ausdruck. Es gibt immer, und dem sind wir täglich auf unterschiedlichen Ebenen ausgesetzt, einen bestimmten Reiz. Also bei Adam und Eva war der Reiz die Schlange, Und dieser Verführungsversuch, zuerst Eva, dann Adam zu überreden, von der Frucht zu essen. Und als Folge des Reizes gab es eine Reaktion von Eva und dann Adam, die Frucht zu nehmen und davon zu essen. Der Punkt ist, im Bereich dazwischen liegt unser Entscheidungsspielraum, die Macht der Wahlfreiheit. Und das ist, was wir in der Hand haben. Wir entscheiden, wie wir auf Reize reagieren und wie unsere Reaktion aussieht. Und das beginnt auf ganz einfacher Ebene. Wir werden am Morgen nicht gegrüßt. Einer schaut uns dumm an oder irgendjemand macht einen blöden Kommentar. Alles Reize, auf die wir in irgendeiner Form reagieren, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Macht der Wahlfreiheit. Unsere Freiheit und unsere Verantwortung. Und Adam und Eva haben eben diesen Freiraum falsch genutzt und sich entschieden, diese Grenze, die Gott gesetzt hat, zu übertreten. Sie haben im Grunde Gott verraten, ein bisschen wie der Weinbergbesitzer, die Geschichte, die ihr vielleicht kennt aus den Evangelien, der einen Weinberg, dem ein Weinberg gehört und er verreist und dann setzt er Verwalter ein, die sich um den Weinberg kümmern sollen. Und diese Verwalter missbrauchen aber ihre Position und nutzen den Weinberg aus und dann verjagen und töten sie die Boten, die der Weinbergbesitzer sendet, bis hin zum eigenen Sohn. Und das ist ein bisschen ein Bild schon übertragen auf Adam und Eva. Gott hat mit dem Universum einen Weinberg gepflanzt und er hat ihn Adam und Eva übertragen. Und sie haben dieses Vertrauen Gottes gebrochen und missbraucht. Und der Punkt bei Adam und Eva ist persönliche Verantwortung, die sie nicht wahrgenommen haben und mit dem unsere Führung unseres Lebens und unseres Umfeldes beginnt. Also erste Stufe der Verantwortung, persönliche Verantwortung übernehmen. Das bringt mich zur nächsten, zur zweiten Geschichte der Bibel. Die Story geht ja weiter, nämlich zu Kain und Abel. Wir erinnern uns, Abel und Kain waren Hirte und Bauer und beide bringen Gott Opfer dar. Der eine von seiner Herde, der andere von den Früchten des Feldes. Und das eine Opfer, nämlich das Opfer Abels, nimmt Gott an und das Opfer Kains nimmt Gott nicht an. Und das führt bei Kain zu einem Zorn und zu einem inneren Aufwallen und letztendlich zur Ermordung seines Bruders. Und da hat es zwei sehr interessante Stellen dazu, Genesis 4, 6 bis 9. Zuerst mal spricht Gott Kain an auf diesen Zorn, den er in sich hat. Und da heißt es, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Da steckt ein interessanter Aspekt drin, dass Sünde ständig danach aus ist, uns zu Fall zu bringen, wir aber über die Sünde herrschen sollen. Das heißt, auch der Sünde, auch der Verführung sind wir nicht ausgeliefert, sondern wir entscheiden und bestimmen. So, und dann der zweite Teil, Kain fordert seinen Bruder auf, also Gott spricht Kain an und diese Ansprache Gottes fällt leider nicht auf fruchtbaren Boden und Kain folgt seinem destruktiven Weg, den er innerlich eingeschlagen hat und fordert seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen, wich Kain aus? Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Und was wir bei Kain sehen ist, er verleugnet nicht persönliche Verantwortung. Er sagt nicht, ich habe es nicht getan, ich habe nicht Abel umgebracht. Oder er sagt auch nicht, ich konnte nicht anders als ihn töten. Er verleugnet nicht die persönliche Verantwortung, er leugnet moralische Verantwortung. Was er sagt, ist mit anderen Worten, was geht's mich an, wie es meinem Bruder geht. Also sein Handeln kannte keine moralische Grenzen. Das war sein Problem. Adam behauptete, sein Wille wäre der Welt ausgeliefert. Er sagte ja sinngemäß, ich konnte nicht anders als, weil die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir die Frucht gegeben und hat mich verführt. Kain dagegen sagt, die Welt ist meinem Willen ausgeliefert. Ich tue, was ich will und mich kümmert nicht, was für den anderen dabei herauskommt. Moralische Verantwortung. Jetzt habe ich eine spannende Frage. Gott weiß, er spricht ihn vorher an, Gott weiß, was in Kain vorgeht. Er weiß, dass er zornig ist. Er weiß, dass er Pläne schmiedet, Abel zu ermorden. Und Kain geht nicht auf Gott ein und führt seine Pläne, seine bösen, destruktiven Pläne aus. Frage, warum ließ Gott das zu, wenn Gott das im Vorfeld wusste? Das hat mit Freiheit etwas zu tun. Die Antwort ist, eine Freiheit, die uns von übergeordneter Macht zugesprochen wird und die immer dann zurückgenommen wird, wenn wir nicht so handeln, wie es dieser übergeordneten Macht gefällt, ist keine Freiheit. Das heißt, indem dass Gott uns Freiheit zugesteht, limitiert er sich auf eine bestimmte Art selbst. Gott ist ständig dabei, zum Menschen zu sprechen. Siehe diesen ersten Vers. Er hat Kain angesprochen. Er ist dabei, uns zu instruieren, zu lehren. Aber wenn der Mensch seine Ohren verschließt und sich weigert, auf Gott zu hören, dann gibt es nichts, was Gott noch machen kann. Wir sind nicht nur persönlich verantwortlich, es gibt eine moralische Verantwortung. Und moralische Verantwortung bedeutet, es ist nicht alles erlaubt, was mir möglich wäre und in meiner Kraft steht, sondern es gibt Grenzen für mein Handeln. Es gibt richtig und falsch, es gibt gut und böse. Und ich bin über dieses Thema mit ChatGPT in eine Diskussion eingestiegen. Und ich habe ChatGPT, also künstliche Intelligenz, mal gefragt, was ist eigentlich in letzter Konsequenz der Maßstab für gut oder böse, richtig und falsch? Und ChatGPT hat ja das nach eigenem Bekunden dann auch in diesem Dialog, ich habe hier ganz stark zusammengefasst, das Ergebnis, hat kein eigenes Gewissen und keine eigenen Überzeugungen, sondern generiert seine Antworten aus einem pluralen Weltwissen. Und das war dann ein Dialog etwas länger und am Ende lief es darauf hinaus, meine Frage, woher nimmst du den Maßstab für richtig oder falsch, gut oder böse, Antwort ChatGPT am Ende eines längeren Dialogprozesses, wenn es objektive moralische Maßstäbe geben soll, dann braucht es einen objektiven Maßstabgeber. Das heißt, jemanden, der über der Welt, dem Menschen und allen Kulturen steht. Und das kann letztendlich nur ein transzendentes, absolutes Wesen sein, also Gott. Ohne Gott bleibt Moral relativ. Mit Gott erhält Moral Fundament, Tiefe und Hoffnung. Und das ist ja in der Apologetik das moralische Argument. Und jeder Mensch hat ein Empfinden dafür, mehr oder weniger stark ausgeprägt, was gut und richtig, was böse und falsch ist. Also, erste Stufe der Verantwortung, persönliche Verantwortung. Zweite Stufe, moralische Verantwortung. Und damit moralische Verantwortung möglich ist, braucht es, zu Ende gedacht, einen objektiven, absoluten Maßstabgeber, also Gott. Das bringt uns zum dritten Punkt, zur dritten Stufe der Verantwortung, zur Noah und der Flut. Rein in die nächste große Story, Noah und die Flut. Noah ist ein total spannendes, tiefes Kapitel, Story in der Bibel. Die Geschichte von Noah beginnt brillant und endet dramatisch. Da gibt es eine extreme Diskrepanz zwischen Anfang und Schluss. Ich habe euch die entsprechenden zwei Stellen mal mitgebracht. Die Geschichte beginnt in Genesis 6 und da heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen Gottes. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. So beginnt seine Geschichte. Wir denken an den Kontext. Die Menschheit breitet sich aus und entwickelt sich und alles in einer Abwärtsspirale endet immer mehr in Destruktion und in Rebellion und in Sünde. Und es gibt nur noch einen Menschen, der heraussticht, und das ist Noah. Und kein anderer wird in der Bibel so gelobt wie er. Er war gerecht, er war vollkommen, er wandelte mit Gott, er stach heraus unter allen anderen Menschen seiner Zeit. Niemand war wie er. So beginnt seine Geschichte. Sie endet auf eine ganz andere Weise. Drei Kapitel weiter, Genesis 29, nach der Flut, Noah betrieb Ackerbau und legte als erster einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von dem Wein, dass er betrunken wurde und sich nackt in seinem Zelt schlafen legte. Noah, der Held der Menschheit, wird zu Noah, der Schande für seine Kinder. Und die Frage ist, wie ist das möglich, diese Negativentwicklung? Noah ist absolut gehorsam. An drei Stellen in seiner Geschichte heißt es, dass er exakt alles so ausführte, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Noah ist absolut gehorsam, aber er hat ein Problem, er hat ein Versäumnis. Er bleibt passiv, wo er hätte aktiv werden müssen. Gott weiht ihn ein, in seine Pläne, die ganze Menschheit zu vernichten. Noah tut alles, was Gott ihm aufträgt, aber er reagiert nicht. Er sagt nichts. Er widerspricht nicht. Denken wir an Abraham, etwas später in der Geschichte, der von Gott eingewiesen wird, hineingenommen wird in seine Pläne, in Gottes Pläne, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und was macht Abraham? Er interveniert, er widerspricht Gott, er tritt ein für die Menschen, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und das versäumt Noah. Das heißt, Noahs Problem war nicht persönliche Verantwortung, nicht moralische Verantwortung, sein Problem war die kollektive Verantwortung. Noah rettete sich und sein Haus, aber niemanden sonst. Denn wer war in der Arche? Alle möglichen Tiere, seine Family und er, aber sonst niemand. Und das ist die dritte Stufe der Verantwortung, persönliche, moralische und kollektive Verantwortung. Hey, es geht nicht nur um uns, sondern wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind Teil einer Familie, wir sind Teil eines Dorfes, wir sind Teil einer Stadt, wir sind Teil eines Unternehmens, wir sind Teil eines Staates und wir haben kollektive Verantwortung. Das ist ein Gedanke von Sexier, der mich auch am Judentum fasziniert, dass dieses Bewusstsein, wir sind füreinander verantwortlich, dort viel stärker ausgeprägt ist als in unserer sehr heute individualisierten Gesellschaft. Und das Problem, und jetzt nochmal zurück zu diesem Abstieg Noahs vom Held zur Schande, hat damit etwas zu tun, das ist zumindest eine interessante These, was man in der Psychologie Survivor's Guilt nennt, also die Schuld des Überlebenden. Denkt an einen Flugzeugabsturz, 100 Passagiere drin, 99 kommen ums Leben, einer überlebt. Was passiert mit dem einen? Er macht sich sein Leben lang Vorwürfe, warum er überlebt hat und alle anderen tot sind. Obwohl er weder etwas dafür kann, dass das Flugzeug abstürzte, noch dafür, dass er überlebte. Survivor's Guilt. Und es kann sein, es ist für mich plausibel, dass Noah mit dieser Last nach der Flut leben musste und vielleicht auch ein Stück weit dran zerbrach und deswegen so endete, weil er es versäumt hat, kollektive Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nicht überleben, wenn der Rest der Welt untergeht. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um den anderen. In einer kalten Nacht hast du immer zwei Möglichkeiten, dich zu wärmen. Du kannst dir entweder einen Mantel anziehen, der wärmt dich, oder du kannst ein Feuer anzünden, das wärmt dich und andere. Und unsere Rolle ist es als Leaders, ein Feuer anzuzünden. Und dann kann ich mir überlegen, was heißt das übertragen auf mein Leben? Was ist das Feuer, das ich anzünde durch die Art und Weise, wie ich lebe, wofür ich mich investiere, wohinein ich mich engagiere, damit nicht nur ich gewärmt werde, sondern auch ein paar andere um mich herum. Kollektive Verantwortung. Bringt uns zum vierten und zum letzten Punkt, nämlich der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und bei Babel geht es nicht mehr um die persönliche Verantwortung, es geht nicht um die moralische Verantwortung, es geht nicht um die kollektive Verantwortung, sondern es geht um die Beziehung zwischen Himmel und Erde. In Psalm 115 heißt es, der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er dem Menschen anvertraut. Also schon im Schöpfungsakt des Universums hat Gott unter anderem diese Grenze zwischen Himmel und Erde gesetzt und er beansprucht den Himmel für sich und die Erde hat er dem Menschen anvertraut. Und was in Babel geschieht bei diesem Turmbau ist, dass die Grenze zwischen Himmel und Erde versucht wird zu verschieben. Wir gehen kurz noch in diese Story rein. Da heißt es Genesis 11, die ersten vier Verse. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Die Leute in Babel wollten die Grenze zwischen Gott und Mensch verschieben. Und in dieser Geschichte steckt eine Ironie. Die Bauleute dachten, unser Turm wird riesengroß. Und was musste Gott tun, um sich das Ganze anzuschauen? Er musste herunterkommen, sich klein machen, um die Maximalleistung menschlichen Schaffens in den Blick zu nehmen. Die Leute in Babel wollten die Grenze zwischen Himmel und Erde verschieben. Und Babel steht dafür, was herauskommt, wenn der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht. Das heißt, vierte Stufe der Verantwortung, bei Babel ging es um die ontologische Verantwortung. Das bedeutet, es gibt jemanden oder etwas, das größer ist als ich selbst. Und demgegenüber bin ich verantwortlich. Und die Leute in Babel haben diese Verantwortung verleugnet und nicht wahrgenommen. Und vorhin wurde das genannt, als wir ein bisschen Verantwortung definiert haben. Im Begriff Verantwortung steckt das Wort Antwort. Das heißt, Verantwortung geht nur in einer Beziehung und es gibt ein Gegenüber, dem ich Antwort gebe, dem ich Rechenschaft gebe. Und wenn dieses Gegenüber fehlt, wenn ich mich selbst zum Maß aller Dinge mache, kann ich keine Antwort mehr geben, ist Verantwortung nicht möglich. Und wisst ihr, was dann passiert? Jeder Staat, jede Institution, jede Firma, jede Person, jeder Mensch ohne Autorität über sich wird letztendlich zum Monster. Und das haben wir in allen Diktaturen zum Beispiel erlebt, der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das erleben wir auf der persönlichen Ebene. Wenn der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht, dann geht es gewaltig schief. Und das ist die vierte Stufe der Verantwortung, unsere ontologische Verantwortung. Wir brauchen jemanden, der größer ist als wir selbst, dem wir Antwort geben und unter dessen Autorität wir stehen. Wer ist das einzige Wesen, das größer ist als der Mensch? Gott. Kein anderer Mensch, keine Idee, keine Institution, keine Firma ist größer als du. Nur Gott ist größer als der Mensch. Und Verantwortung zu Ende gedacht bedeutet, dass wir unter dieser göttlichen Autorität stehen. Ich fasse zusammen und bin am Ende, die vier Stufen der Verantwortung. Wir haben festgestellt, die ersten vier Stories in der Bibel, das sind nicht nur historische Geschichten, sondern das ist eine genaue, exakte, präzise Analyse von Verantwortung. Und wir haben erkannt, die vier Stufen der Verantwortung. Erstens, persönliche Verantwortung, unsere Freiheit zu handeln. Zweitens, moralische Verantwortung, unsere Freiheit hat Grenzen. Drittens, kollektive Verantwortung, wir sind Teil einer Gesellschaft Und viertens, Verantwortung gegenüber einer höheren Autorität. Und wo immer wir diese vier Stufen der Verantwortung in unserem Leben zusammenbringen, übernehmen wir gesunde Führung, wird sich unser Leben gut entwickeln. Und wo es mangelt, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, werden wir leiden. Unser Handeln hat Konsequenzen. Ich bin am Ende, all diese vier Punkte, vier Stufen der Verantwortung kommen brillant in einer Person und in einem Fallbeispiel zusammen, nämlich in der Person Abrahams. Und das wird mein Thema am nächsten Themensonntag in vier Wochen sein, das Abraham-Prinzip Glauben und Handeln. Ich lade euch schon jetzt herzlich dazu ein und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.